Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Dr. Bernward Bock. Er ist Hals-Nasen-Ohrenarzt und seit vielen, vielen Jahren in eigener Praxis tätig. Sein besonderes Interesse gilt der Stimme. Und hier beschäftigt er sich vor allen Dingen gerne mit den Störungen der Stimme, aber auch mit dem Zusammenhang zur Psyche und dem Körper. Seit 2011 trägt er zusätzlich das Zertifikat Psychosomatische Grundversorgung. In unserem Gespräch geht es um Stimmdiagnostik und wie es eigentlich zu so einer Diagnose kommt. Und es geht um diesen sperrigen Begriff der Ganzheitlichkeit oder die Perspektive auf einen Menschen. Also wie nehme ich ihn wahr als Individuum und als Ganzes und nicht ausschließlich nur die Störung? Und wir sprechen zudem über das Konzept Schlafhorst-Andersen und die Abgrenzung zur Logopädie. Viel Spaß! Dann können wir gleich mit einer Frage beginnen. Räuspern oder husten eigentlich?
Wie witzig, wir haben gerade im Unterricht darüber gesprochen. Ich komme nämlich jetzt gerade aus dem Unterricht. Husten möglichst überhaupt nicht und räuspern bitte nur ganz elaboriert. Also da muss man schon sehen, dass man guckt, dass man die Räuspertechnik richtig macht. Ne? Denn man kann mit Räuspern die Stimmlippen auch ziemlich in Stress bringen. Und das wollen Stimmlippen überhaupt nicht. Sie wollen befreit werden von störenden Sekreten, aber das auf möglichst schonende und möglichst angenehme Art. Das heißt, ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, sie dürfen räuspern, aber versuchen sie es nicht zu laut zu machen. Erstmal ist es für sie angenehmer und auch für ihre Umgebung und zum Zweiten danken sie ihnen die Stimmlippen. Mhm. Sekretlösung ist wichtig und manchmal muss man mechanisch unterstützen. Geht gar nicht anders.
Es wird ja auch manchmal sowas empfohlen wie Summen, Schlucken. Was hältst du davon?
Ja, eine ganze Menge. Jedes Summen macht Vibration und auch Mikrovibrationen an den Stimmlippen führen zu einer stetigen und auch recht angenehmen Form der Schleimlösung. Summen, Vibration, Abklopfen, ne, nicht direkt auf dem Kehlkopf natürlich, aber im Bereich des Brustkorbs. Das hat einmal eine selbstberuhigende Wirkung. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Es gibt ja diese Therapie des Klopfens, also diese Selbstbehandlung beruhigt über das autonome Nervensystem die Menschen und natürlich der mechanische Lösungsaspekt ist immer dabei. Und lieber lang und stetig als kurz und zu intensiv.
Mhm. Jetzt sind wir eigentlich ja mitten im Thema,
das kann man wohl sagen,
wie ja auch Stimmstörungen entstehen können oder was die Folge einer Stimmstörung ist. Was ist denn eigentlich eine Stimmstörung? Also wie wird sie diagnostiziert?
Ich finde es erstmal gut bei dem Begriff Stimmstörung, dass nicht der Begriff Krankheit da drin steckt. Ne? Mhm. Also wir sprechen ja von den Dysphonien und nicht von den Pathophonien. Und denn das würde ja insinuieren, dass es sich immer gleich um eine manifeste Erkrankung handelt. Also die Stimmstörung, so sind sie auch im ICD klassifiziert, also in dieser internationalen Klassifizierung von Erkrankungen, bedeutet, dass eine Störung im Zusammenhang mit der Stimmgebung auftritt. Das heißt also, das kann anfangen im Bereich der Atmung, das kann passieren oder auftreten in Höhe oder im Bereich und in der Zusammenhang der sogenannten primären Stimmgebung, aber auch in dem Bereich, der mit der weiteren Gestaltung der Stimme, also in unseren sogenannten Ansatzräumen stattfindet. Hier in jeder dieser Instanzen oder in allen zusammen kann eine Störung auftreten. Und die Frage ist dann immer, wie äußert sich diese Stimmstörung und was macht sie mit den Betroffenen? Und die Zusammenschau dieser Aspekte, die gibt dann im Prinzip auch Aufschluss darüber mir als Untersuchenden, in welcher Ausprägung, in welchem Schweregrad ist diese Stimmstörung überhaupt zu sehen und dann auch zu bewerten und welche therapeutischen Konsequenzen ergeben sich daraus. Mhm.
Und also in der Diagnostik wird ja häufig das ELS-Protokoll genutzt, was ja auf 5 Säulen basiert. Also die Stroboskopie, Laryngoskopie hat eine Säule, die Aerodynamik, dann die computergestützte Stimmanalyse, auditiv, perzeptiv und die Selbsteinschätzung. Machst du davon immer alles? Wenn ja, warum? Und hast du einen bestimmten Fokus auf einer Säule, dass die für dich irgendwie besonders wichtig ist?
Also ich mache nicht immer alles, um das mal so zu beantworten, aber ich mache zum größten Teil möglichst viel davon. Mhm. So kann ich das ausdrücken. Ich habe ja die Situation, dass ich in aller Regel die Betroffenen, das sind ja in meinem Fall in der ärztlichen Praxis Patientinnen, Patienten, wenn die zu mir kommen, dann geht es ja erstmal darum, möglichst schnell eine möglichst, sagen wir mal, gesicherte Diagnose zu schaffen. Und wie das auch im Bereich von anderen Erkrankungen ist, ich sollte nicht anfangen, wenn ein Patient mit Herzstolpern kommt, sofort mit dem Stethoskop auf ihn mich stürzen. Das wäre nicht so gut, auch wahrscheinlich für unsere weiteren Interaktionen. Ich höre mir den Patienten an. Ich schaue ihn mir an. Ich höre ihn mir an. Das sind die wahrnehmenden, also die perzeptiven Aspekte. Mhm. Wir sprechen ja meistens von den auditiven Eindrücken, die wir von den Patienten haben. Das erste ist für mich der visuelle Aspekt. Also ich gucke mir den Menschen als Ganzes an. Wie spricht er? Wie kommt er zu mir rein? Und dann höre ich natürlich auch seine Stimme mehr oder weniger gut. Und dann, das ist der erste Punkt. Da schaffe ich mir mein erstes Bild, meinen ersten Eindruck. Und wenn ich diesen Eindruck habe, dann gucke ich, wie kann ich diesen Eindruck vertiefen? Muss ich ihn vielleicht sogar korrigieren? Das ergibt sich dann natürlich darüber, dass ich eine Befragung des Betroffenen mache. Also die Selbsteinschätzung, das, was wir üblicherweise mit dem VHI, diesem Vocal Handicap Index Bogen, auch, sagen wir mal, gut valide untersuchen können. Das ist der nächste Punkt. Wenn ich weiß, ein Patient kommt zu mir mit stimmbezogenen Störungen, dann kann er diesen Test ja auch vorher schon im Wartezimmer ausführen. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich eine Form der Befragung, in der ich die wichtigsten Aspekte, die Funktion, die organischen Beeinträchtigungen und auch die emotionalen Beeinflussungen abfragen, die versuche ich dann natürlich schon in meinen ersten Fragen herauszubekommen. Also das ist für mich der allerwichtigste Teil, dass ich überhaupt erstmal einschätzen kann, wie sehr leiden die Patienten darunter, haben die möglicherweise ganz andere Störungen, die vielleicht prima vista gar nichts mit einer Stimmstörung zu tun haben und erst Sekunda damit zu tun haben. Das muss ich versuchen herauszubekommen, da spielt Erfahrung eine ganz große Rolle. Und erst dann fange ich an mit der Untersuchung. Und dazu gehört natürlich die visuelle Untersuchung. Das heißt, das erwarten die Leute ja auch. Und das muss ich auch aus, sagen wir mal, schon rein rechtlichen und auch medikolegalen Gründen muss ich natürlich eine richtige Untersuchung machen. Ich muss den schon dann, wie sagt man so schön, in den Hals gucken. Mhm. Ich mache also meine endoskopische Diagnostik, idealerweise dann auch gleich mit einer Feinfunktionsbeurteilung, also einer stroboskopischen Untersuchung, und dann kriege ich schon meine Puzzlestücke zusammen und das hilft mir dann schon, die Näherungsdiagnostik auch dann im Prinzip zu verifizieren und dann aufgrund dieser Befunde, die ich da erhoben habe, dann auch meine weiteren diagnostischen Schritte in die Wege zu leiten. Mhm. Apparativ ist immer das Letzte bei mir, wenn denn überhaupt.
Okay, ja, spannend. Interessant auch diese Reihenfolge, finde ich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber ich würde es eher als unüblich bezeichnen, dass diese Reihenfolge gewählt wird. Also ich kann jetzt als Patientin ja nur sprechen, weil ich jetzt selbst nicht untersuche, und würde sagen, dass ich mich nicht unbedingt immer gesehen gefühlt habe, wenn ich zu einem Arzt oder einer Ärztin gegangen
das
bin.
Das ist auch ein Riesenthema und das ist ein Thema, mit dem ich mich viel befasse. Das hat jetzt gar nichts mal mit meiner speziellen beruflichen Profession als Hals-Nasen-Ohrenarzt zu tun, der sich besonders gerne mit Stimme befasst, sondern das ist ein generelles Thema. Ne? Das wissen viele, die in eine Arztpraxis gehen. Ich habe Patienten, die werden gar nicht mehr untersucht. Ich will jetzt hier also nicht zum großen Kollegen-Bashing ausholen, keinesfalls. Aber ich weiß, dass die Bedingungen schwierig sind. Mhm. Und ich würde es selbst als Patient erwarten. Und das ist auch mein Anspruch, den ich habe. Wenn ich eine Diagnose stelle, Diagnose heißt hindurchschauen, übersetzt, dann muss ich auch hindurchgeschaut haben. Mhm. Das heißt, ich muss mir den Menschen angeguckt haben. Und ich muss die Zeit auch mir und ihm oder ihr gewährt haben, überhaupt erstmal zu äußern, was man hat. Also das ist mir schon wichtig, das ist eine Maxime und der versuche ich auch trotz aller Zeitbedrängnis, die man in einer freiberuflichen Praxis hat, auch standzuhalten. Mhm. Das ist mir sehr wichtig.
Mhm. Das ist interessant, weil du nämlich die ICD genannt hast, was ja so ein krankheitsbezogenes oder eine Perspektive, so eine krankheitsbezogene Perspektive hat und die ICF ja eher diese holistische ja eben andere Dimensionen betrachtende Perspektive hat. Und so würde ich das jetzt eher einschätzen, wenn du davon berichtest, dass das ja etwas ist, was du tust, also dass du eben auch auf Aktivität und Partizipation ja schaust und dir genau das durch die Narration ja anhörst.
Also das holistische Prinzip ist mir wichtig. Also man spricht immer von der Ganzheitlichkeit der Patienten. Und das ist ja auch das Schöne, wenn wir uns zum Beispiel diese ganzen Inventare der Diagnostik in der Selbsteinschätzung angucken. Es wird ja, und das finde ich gut, wir kennen den VAI, der ist standardisiert. Es gibt ihn mittlerweile ja auch ein bisschen abgespeckt in dieser 12 Items reduktiven Form, die ganz pragmatisch ist. Man muss nicht immer die 30 Punkte fragen. Es gibt den Fragebogen, an dem hast meines Wissens du ja auch mitgearbeitet, der die Beschwerden mehr fokussiert, die Patienten in ihrem pharyngolaryngealen Trakt aufweisen. Es gibt auch die Störung der Lebensqualität, die genauer befragt wird. Ne? Und das finde ich ganz gut. Also das geht ja in Richtung ganzheitliche Betrachtungsweise, holistischer Ansatz. Und da halte ich eine ganze Menge davon. Und ja, wir haben es heute gerade auch im Unterricht besprochen, die meine eigene Beobachtung, natürlich ist nicht alles jetzt statistisch unterlegt, aber wenn man sich die Literatur anguckt und auch mit Kolleginnen und Kollegen spricht, Störung in den ganz eindeutig organische oder strukturell bedingte Störungen vorliegen, die man relativ schnell in der Kausalität zusammenbringen kann, die sind deutlich weniger geworden. Mhm. Also insgesamt nimmt das Krankheitserleben, das Krankheitsempfinden vielleicht gar nicht immer berechtigt, weil man nicht immer eine Krankheit als letzten Punkt der Diagnostik haben muss, aber durchaus kann. Das Erleben von Störungen, das wird bei den Menschen komplexer, es wird mehr und es wird komplizierter. Mhm. Und da müssen wir Schritt halten. Also es gab mal diese, ich sag mal, erfreulicheren Zeiten, als man den Patienten oder die Patientin untersucht hat, irgendein Endoskop reingesteckt hat, gesehen hat, hier ist, was weiß ich, ein Polyp und das hole ich raus oder eine Ohrerkrankung oder sonst was. Das therapiere ich jetzt medikamentös oder operativ und das Ganze ist weg. Heute habe ich eher die Erfahrung, man guckt rein, man sieht nichts, man kriegt aber mit, hier stimmt etwas nicht. Die Menschen klagen anders. Wir müssen auch immer bedenken, dass die kulturellen Aspekte komplexer werden durch den Zustrom von geflüchteten Menschen. Früher hatten wir nur den mediterranen Bereich, also die südeuropäischen Länder, zunehmend jetzt östliche Länder, wo du nicht weißt, sind da möglicherweise auch Erkrankungen, Diphtherie, Tuberkulose, solche Geschichten spielen eine Rolle. Aber auch das Erleben von Erkrankungen, das Äußern von Krankheitssymptomen, das hat auch kulturelle Hintergründe, die wir nicht lernen, dagegen nicht a priori gelernt haben, sondern wo wir eine Lernkurve mitmachen müssen. Das sind alles wichtige Aspekte.
Und das ist ja eigentlich ganz wichtige interne Evidenz, die du da sammelst. Und das ist jetzt keine externe Evidenz, die du jetzt mit Studien belegen kannst, aber du arbeitest ja jeden Tag mit diesen Menschen und sammelst da ja Erfahrung und hast ja deswegen auch deine Diagnostik wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch angepasst. Oder die adaptiert sich ja im Grunde. Während, ne?
Das ist eine Lernkurve gewesen. Also wir kommen alle aus dem Studium und haben die Lehrbücher im Kopf, das sollte so sein. Man sollte es auch nicht ganz vergessen. Aber die kleingedruckten Dinge, die es gibt, die sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ich habe einige Fälle vor Augen, die mir gerade in der letzten Zeit auch begegnet sind. Aber ich darf nicht nur in diesem engen Schluss denken. Ich muss schon gucken, ja, und da sind wir wieder bei dem ganzheitlichen Ansatz. Ich muss mir den Menschen schon genau angucken. Und darum habe ich ja selbst etwas davon. Ne? Ich will ja eigentlich, dass die Leute auch, die zu mir kommen, in irgendeiner Form behandelt werden und dass es ihnen besser geht, wenn sie von mir weggehen, als wenn sie zu mir kommen. Und es gibt keinen anderen Weg. Ich muss mir die Menschen angucken. Ich muss gucken, dass ich irgendwie einen Ansatz finde, das überhaupt für mich einzuordnen. Und wie gesagt, die Diagnostik mit allen ihren technischen Möglichkeiten ist was Wichtiges, aber die Bedeutung nimmt aus meiner Sicht ab.
Mhm. Ja, spannend. Mhm. Kannst du sagen, welche Störungen am häufigsten sind? Also du sagst schon offensichtlich, die sind komplexer geworden. Das ist jetzt nicht mehr der Polyp oder das Reinke-Ödem, sondern es ist irgendwie multifaktoriell
geworden. Zusammenhang mit der Stimme.
Ja.
Ja.
Also welche Menschen kommen da am häufigsten zu dir?
Belastungsstörungen, Heiserkeiten und mangelnde Stimmbelastung. Mhm. Und großes Unsicherheitsgefühl mit seiner Stimme in der sozialen Umwelt existieren zu können. Also zufrieden zu sein und auch sich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gehört zu fühlen. Da sind große Unsicherheiten. Viele Menschen, die also im sozialen Umfeld Probleme haben und dann auch zunehmend Menschen, die einfach, weil die Gesellschaft älter wird, die mit den, das ist ein immer größer werdendes Thema, die sogenannte Altersstimme, diese Vox Senilis. Damit haben viele Menschen Schwierigkeiten. Das vokale Anti-Aging, das spielt für viele Menschen eine Rolle. Mhm. Und das sind Dinge, die man nicht ohne weiteres durch spezielle Parameter in der Diagnostik fassen kann. Mhm. Ne? Da gehört also dann schon ein größerer Kontext dazu.
Und was ist dann die Therapie, die du verordnest? Hm.
Also Therapie heißt ja immer, dass, wenn man es ganz streng nimmt, dass ich ein Konzept anbiete, mit dem ich Patienten von ihrer Erkrankung befreien kann. So, wir sind wieder bei unserer Eingangsthematik. Was ist denn, wenn es keine Erkrankung ist, wenn es nur in Anführungszeichen eine Störung ist? Wo bin ich denn jetzt hier? Ne? Bin ich, wenn man nach Sozialgesetzbuch 5 geht, bin ich jetzt schon in der Verpflichtung, hier eine Therapie zu machen? Bin ich noch im präventiven Sektor? Ja. Was ist vielleicht Selbstleistung der Patienten im Sinne der Eigenachtsamkeit? Wo müssen sie vielleicht einen Trigger kriegen, angestupst werden? Mhm. Wo ist es im Sinne der Prävention sinnvoll, hier schon mit einer Therapie anzufangen? Was ist Awareness-Unterstützung? Alles hat seine Berechtigung, aber wo ist die Grenze zwischen Therapie und Notwendigkeit und noch nicht Therapienotwendigkeit? Das ist ein Punkt. Und dafür brauche ich dann eben wirklich auch meine, sagen wir mal, validierbaren, meine überprüfbaren Untersuchungsergebnisse, und spätestens dann fange ich eben auch an, in das Kleingedruckte der Diagnostik zu gehen. Dann muss ich eben den VAI entsprechend ausgeweitet mit dem Patienten durchführen. Ich muss dann auch in die aerodynamischen Untersuchungsergebnisse gehen, weil du ELS angesprochen hast. Ich muss die Stroboskopie dann genauer und vielleicht auch wiederholt durchführen, um zu gucken, was passiert hier, was tut sich. Und wenn ich sehe, hier tut sich nichts, und auch die Aussagen im VAI in der Selbsteinschätzung, Selbstwahrnehmung, meine eigenen auditiven Beurteilungen, da ändert sich nichts, dann ist eine Therapienotwendigkeit da. Und bei Stimme, das wissen wir auch, natürlich gibt es medikamentöse Dinge, die man machen kann. Ob es nun die Cortisonbehandlung, ob es die antibiotische Behandlung ist, ob es direkte Einspritzungen im Bereich der Stimmlippe sind, die man ja durchaus machen kann. Mhm. Ob es die Phonochirurgie ist, natürlich ein Punkt, den ich ja lange gemacht habe. Und oder ob es eben die unterstützenden therapeutischen Ansätze sind, also die sogenannte Stimmtherapie, wo ich dann eben die Patienten zur Stimmtherapie mit Diagnoseschlüssel ST1, ST2, ST3 oder wie auch immer dann schicke. Ne? Mhm. Das muss ich überprüfen. Ich versuche, möglichst wenig medikamentös zu machen. Ich versuche, ziemlich schnell in die übenden Verfahren zu gehen mit dem Patienten.
Okay. Und du hattest Anti-Aging angesprochen. Also sagst du manchmal auch, ich würde Ihnen empfehlen, mal einem Chor beizutreten? Also das ist ja so das Anti-Aging-Programm, was häufig gewählt wird.
Weißt du, das Problem ist, die Leute kommen aus dem Chor und sagen, mein Chorleiter, der runzelt zunehmend die Stirn.
So, interessant. Ne?
Und ich möchte aber da sein. Also wir dürfen das nicht unterschätzen. Das Singen, das hat für gerade auch, nee, es ist eigentlich altersunabhängig. Aber das Singen im Chor, das hat eher für die älteren Menschen eine große Bedeutung, weil es einfach auch eine soziale Verbindung schafft. Ne? Du gehst ein-, zweimal die Woche da in deinen Chor und machst Stimmübungen. Danach hast du meistens noch ein soziales Programm. Singen macht den Leuten Spaß. Und das ist für viele ein Ausdruck einer Reduktion, einer Regression sozial, wenn sie plötzlich merken, ich kann in dem Chor nicht mehr mitsingen. Mhm. Also das ist ein Riesenthema. Mittlerweile, ich habe mit einigen Chorleitern auch schon Kontakt. Mittlerweile gibt es sogenannte Seniorenchöre, Seniorenkantoreien, spezielle Stimmbildner, die sich so ein bisschen auf das Thema der alternden Stimme ausgerichtet haben, sich darauf eingerichtet haben. Und diesen dieser Patientengruppe, die eben mehr wird, werden, die mehr wird, die kann ganz gut beantwortet werden durch spezialisierte Formen, die angeboten werden, die sie aus dem Stress bringen. Ich muss hier noch in der vordersten Stelle mein Sopran noch singen können. Mhm. Nein, manche gehen in Alto, manche gehen in den Tenor, weibliche Stimmen, und fühlen sich tatsächlich wohl da drin, ne? Und ja, haben ihre Freude am Singen.
Mhm. Jetzt hattest du schon die Indikationsschlüssel angesprochen. Ja. 1, 2, 3, 4 gibt es ja auch noch. Kannst du so einen Prozentwert abgeben, was das häufigste ist? Und kann man das eigentlich, weil so bist du ja gestartet jetzt in das Gespräch, dass es so komplex ist, also gibt es eigentlich noch die organische Stimmstörung oder die funktionelle Stimmstörung, oder ist immer eine psychogene Komponente enthalten?
Also, wir sind ja gezwungen, sage ich mal, oder gehalten, nein, wir müssen es tun. Wir müssen die Klassifizierung, ja, wenn wir Verordnung machen, also wir Ärztinnen und Ärzte, wir müssen diese Diagnosenschlüssel finden, und der häufigste Diagnoseschlüssel ist eindeutig ST2, also die funktionelle Stimmstörung. Das ist ja auch ein Begriff, der mittlerweile diskutiert wird. Man kann auch mal regulativ, mal adaptive Störung sagen. Ne? Das ist ein Begriff, der mir auch ganz gut gefällt. Ich könnte mir denken, das ist auch nicht der letzte Begriff, der dazu gefunden wird. Da wird sich sicherlich noch einiges entwickeln. So, und mittlerweile weiß ich, dass die Verbindung zwischen, sagen wir mal, psychogenen Komponenten in der Funktion sehr, sehr häufig ist. Also da muss ich nur mir die Zeit geben und da ein bisschen weiter zu fragen, entweder was die Genese angeht, wo kommt es her, oder wie wirkt es sich aus. Mhm. Ne? Und ich wende auch bei den Funktionsstörungen, wende ich ganz gerne diesen psychosomatischen Ansatz der biopsychosozialen Aspektes mit an, weil der gefällt mir ganz gut. Biologisch bedeutet, es sind irgendwelche, nennen wir es jetzt mal, organische Komponenten, die damit hineinspielen. Psychosozial, brauche ich nicht viel erklären, es hat immer eine Auswirkung, entweder aus der Psyche kommend oder in das psychische Erleben hineingehend. Und die sozialen Konnotationen, die sind zwangsläufig mit dabei. Mhm. Und da versuche ich, eine Zuordnung zu bekommen, wie stark sind diejenigen, die jetzt bei mir sind, als Patientin oder Patient, wie sind die davon betroffen? Und ich versuche für mich selbst und dann auch im Gespräch mit dem Patienten die Bedeutung, die das für sie im Erleben hat, herauszuarbeiten. Und dann biete ich denen Konzepte an, wie man therapeutisch vorgehen kann, ne, was man machen kann. Und die meisten Patienten sind motiviert, in eine Stimmtherapie zu gehen. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass die Vorgabe ist, Erstverordnung, da haben wir ja die Freiheit zwischen, was weiß ich, 5 bis 10 Verordnungen in der ersten Verordnung zu planen. Und dann mache ich mit denen, da bin ich auch streng, eine Evaluation. Das heißt, sie müssen wiederkommen. Und ich sage, wir gucken dann, was daraus geworden ist. Ich erwarte dann auch von der Therapeutin oder dem Therapeuten einen Bericht. Den sollen die Patienten möglichst mitbringen. Ich gucke mir an, wie es aussieht. Ich höre mir die Patienten an. Ich höre mir an, was sie zu sagen haben. Ich gucke mir den Bericht an. Und dann bespreche ich mit denen, ob wir weitermachen oder nicht. Ne? Mhm. Also das versuche ich recht streng zu machen, weil ich verdeutlichen will, dass das eine Sache ist, die wirklich nach einem strengen Therapiekonzept ja auch funktioniert und keine Beliebigkeit ist. Und das funktioniert ziemlich gut.
Okay. Und wann würdest du da ein ST4, also eine psychogene Dysphonie, draufdrücken, jetzt mal so überspitzt gesagt?
Also das mache ich, wenn ich wirklich sehe, dass die Psychogenese im Vordergrund steht. Ne? Wir haben ja die immer wieder doch auftretende psychogene Aphonie, ne? Die akut in aller Regel auftritt. Also für die, die das jetzt nicht so kennen, also eine psychogene Aphonie bedeutet, dass die Betroffenen zu mir kommen und mit ganz ausgeprägten Stimmstörungen auftreten, im Prinzip gar nicht mehr sprechen können, nur noch verhaucht sind. Und ich kriege aber durch schriftliche Äußerung oder durch so ein bisschen, können Sie sich ja noch, oder eine Begleitperson ist dabei, können Sie sich dann äußern. Das Problem ist, dass ich keine ausführliche Anamnese machen kann. Mhm. Ja, es ist also dann, da gehört viel Erfahrung dazu. Aber wenn ich sehe, dass da konflikthafte Dinge eine Rolle spielen, dann, und das kann man heraushören, wenn man hinguckt, oder ich sehe, es gibt ja so diese Möglichkeit, über bestimmte Ablenkungsmanöver eine Tonalität in der Stimme zu erzeugen, dann weiß ich ja, grundsätzlich strukturell funktioniert es, aber hier ist irgendwo eine Blockade. Dann ist das für mich auch eindeutig eine psychogene Komponente. Und wenn ich sehe, dass ein Patient, der primär mit einer funktionellen Störung zu mir kommt, und ich sehe ihn ja weiterhin im Verlauf und ich bekomme immer mehr Informationen, auch übrigens aus der Rückmeldung der Therapeutin, dann verdichten sich häufig die Puzzleteile, die auch dann verdeutlichen, dass es sich hier um eine psychogene oder psychosomatische Störung handelt. Und dann ändere ich den Diagnoseschlüssel. Das kann ich ja machen.
Ja. Und so ein Ablenkungsmanöver, was wäre das zum Beispiel?
Ablenkungsmanöver ist im Prinzip das, also ich weiß nicht, ob du die Mucksche Kugel kennst. Das ist eine rabiate Methode, das hat ein Herr Muck, er lebt nicht mehr. Ich glaube, im Ersten Weltkrieg entdeckt, das gab da die traumatisierten Soldaten, die aufgrund der schrecklichen Erlebnisse, die sie erlebt haben, im wahrsten Sinne des Wortes die Stimme verloren haben. Und durch ein Instrument, so eine kleine Kugel am Faden, die dann in den Pharynx bis in den Larynx eingeführt wird, wird so eine starke Gegenreaktion erzeugt, dass die Betroffenen dann mit entsprechend vokaler Abwehr reagiert haben und plötzlich war die Stimme wieder da und die Wunderheilung ist passiert. Also der sogenannte Überrumpelungsversuch, ja, der noch lange von Phoniatern auch betrieben wurde.
Aber und von dir weiterhin betrieben wird?
Im Gegenteil. Nein, diese Kugel, die hat höchstens noch medizinhistorischen Wert. Ich habe sie selber nicht. Nein, was ich mache, ich habe die Möglichkeit durch ein bestimmtes Vorgehen mit den Patienten. Ich kann zum Beispiel was Witziges sagen und dann fangen die plötzlich an zu lachen. Und wenn ich beim Lachen was Tonales höre, ja, ich mache auch manchmal, wenn ich muss ja die Untersuchung machen, dann erlaube ich mir schon mal so ein bisschen am Larynx zu reizen. Und wenn da eine Hustenabwehrreaktion mit Tonalität kommt, dann weiß ich zumindest, dass hier auch Tonerzeugung möglich ist. Das war's dann aber auch. Wenn ich diese Aspekte habe, dann weiß ich, hier ist auf jeden Fall Substanz vorhanden. Also hier ist die Prognose, was die Wiederherstellung der Stimme zumindest angeht, gut. Was die Wiederherstellung der psychischen Ausgewogenheit angeht, das ist ein anderes Thema. Und da entscheidet sich dann immer, ob man hier noch eine PT, also eine Psychotherapie, dann veranlassen muss. Oder ist es möglicherweise sogar eine atemsprechende Stimmlehrerin oder Logopädin, die sich mit psychotherapeutischen Inventarien auskennt. Das habe ich besonders gern. Und da gibt es einige, die ich auch in meinem Umgebungskontext habe, zu denen ich dann auch Patienten schicke. Und da habe ich häufig Erfolge.
Also so im Systemischen sind ja viele noch weiter.
Systemisch, genau, richtig. Also es ist immer die Frage, ob man da dann eben die Verhaltenstherapie, ob die dann eben die übende Verhaltenstherapie, ob die kognitive Verhaltenstherapie, ob die der richtige Ansatz ist. Bei den meisten Patienten ja, bei manchen bin ich im Zweifel, weil ich die Vermutung habe, dass die Konflikte tiefer liegend sind. Da muss man dann sehr vorsichtig sein in der Bewertung.
Und würdest du sagen, es braucht eigentlich noch Diagnostik in diese Richtung, damit man noch schneller identifizieren kann, dass hier eine psychogene, somatische Komponente vorliegt? Also haben wir das schon? Nutzt du da was? Also wie ich es jetzt rausgehört habe, ist es eher also unstrukturiert, ist, ohne dass irgendwie...
Genau, nein, das darfst du so sagen. Es ist unstrukturiert. Also es gibt, ich habe schon so ein gewisses Inventar an Fragen, die ich dem Patienten stelle. Wie gesagt, es gibt ja diese Fragebögen, die Lebensqualität, ne, der VAI, wenn ich sehe, dass die größten Probleme, die genannt werden, im Bereich der Emotionalität, also der Psyche sind, dann ist das ja schon mal eine sagen wir mal, verlässliche Aussage, die ich auch ganz gut belasten kann. Ja. Ne? Und das sind schon mal die ersten Dinge. Nein, das A und O ist im Prinzip die Exploration, also die Anamnese, das Befragen, das Herstellen von Zusammenhängen aus dem familiären Umfeld. Die meisten Patienten sind in der Lage und auch bereit zu sprechen und da brauche ich keine großen Schutzwelle einreißen. Es gibt natürlich auch Patienten, die sich von vornherein sperren, wo ich dann anders gucken muss. Und das, ich merke ja immer, wenn es jetzt zu sehr in die Psychogenese der Beschwerden geht, dann finde ich es gut, auch dann im kollegialen Zusammenhang im Austausch mit anderen Kollegen, die den Patienten vielleicht besser kennen als ich, zu sprechen. Also ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, wo es da irgendwie mal zum Problem gekommen ist oder wo die Diagnose unsicher war. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ich meine, so häufig kommen diese Patienten nun auch nicht vor, aber ich kann schon sagen, wenn ich die Exploration, also das Befragen konsequent durchführe, komme ich zu Ergebnissen. Mhm. Da habe ich gute Erfahrungen mit.
Und würdest du dann, also ich kenne den Fall, dass Menschen in die Therapie zu mir kommen. Mhm. Ich mache dann auch selbst ein Schätzungsinstrument, also Fragebögen auf den VHI oder die VTD-Skala, die du beschrieben hast. Und die haben einen sehr, sehr niedrigen Score, also eine sehr, sehr geringe Wahrnehmung für ihre Störung. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass mit diesen Menschen die Therapie total, also die wird ins Leere laufen. Ja. Da werde ich keine tollen Effekte erzielen können, weil die Motivation einfach auch super gering ist.
Ja.
Ist das für dich auch eine Komponente, wo du sagst, wenn da der Wert sehr gering ist, dann leite ich irgendwie andere Wege ein?
Ja, also es gibt ja, da bin ich ja ganz froh, es gibt ja diese Definition der Stimmstörung, also die Patienten haben eine Störung in der Belastungsfähigkeit der Stimme und oder, lege ich immer Wert drauf, sie haben eine Störung im Stimmklang und oder, last not least, eben sie haben ein Störungsempfinden dabei. Mhm. So, und dann ist die Frage, wenn sie jetzt kein Störungsempfinden haben, äußern, und das ist auch, bleibt konstant, sie haben weiter eine Dysphonie in dem Sinne, dass eine Stimmstörung vorliegt oder dass eben ich feststellen kann, die Belastbarkeit ist nicht da. Und es ist ein Patient, der zum Beispiel in einem, beruflichen Kontext ist, in dem die Stimme besonders gebraucht wird, dann ist es vonnöten zu besprechen, welche Konsequenz hat das. Ne? Mhm. Wenn es ein Patient ist, der davon nicht mehr abhängig ist und der hat kein Störungsempfinden, dann darf ich auch sagen, in diesem Fall machen wir vielleicht einen Therapieversuch, und wenn der Patient merkt, es bringt ihm eigentlich gar nichts, er hat keinen Benefit davon, dann darf man den Versuch abbrechen. Dann gilt ja im Prinzip Prinzip, das wir in der Medizin haben, du sollst nicht schaden, also nil nocere. Mhm. Und wenn ich das einhalten kann und weiß, der Patient hat jetzt durch das Unterlassen dieser Stimmtherapie, die er ja auch gar nicht will, kein nachweislichen Schaden und es geht ihm gut, seine Lebensqualität ist weiterhin in Ordnung und ich mache, sagen wir mal, Follow-up-Untersuchungen, gucke weiter, bleibt es strukturell in Ordnung, das mache ich mit den Patienten dann schon aus, dann ist das in Ordnung, dann beende ich auch eine Therapie.
Und kommen solche Menschen zu dir oder ist das eher die geringere Anzahl?
Weniger, aber sie kommen, also das gibt es schon. Ne? In den allermeisten Fällen ist, wenn eine Stimmstörung, im Sinne einer Heiserkeit oder einer schlechten Stimmqualität auftritt, ist es ja in aller Regel die Frage, und die sollte man auch als Mediziner ernst nehmen, liegt hier irgendwie eine Störung vor, die eine negative Bedeutung für den Patienten hat? Also im Worst Case eine Krebserkrankung. Mhm. Ja? Das muss ausgeschlossen werden. Es gilt ja die Regel, Patienten, die heiser sind, über 2 Wochen, das weiß jeder Hausarzt, sollten tunlichst zu einer endoskopischen Untersuchung geschickt werden. Denn diese Dinge können passieren und die passieren. Mhm. Und das ist die Aufgabe, die erstmal gelöst werden muss. Die Frage muss beantwortet. Ist hier eine strukturelle Problematik vorliegend, die für die Gesundheit, quod vitam, also was überhaupt die Überlebensfähigkeit im dramatischsten Sinne jetzt beeinträchtigen könnte, liegt so etwas vor? Wenn das nicht ist, dann habe ich alle Möglichkeiten auch zu gucken, welches Therapiekonzept entwickelt man jetzt.
Ja. Therapiekonzept, da sind wir eigentlich schon so auf dem nächsten Abzweig, den ich gerne nehmen würde. Ich frage mich die ganze Zeit eigentlich, während wir sprechen, ob du schon immer diese Perspektive hattest oder ob das auch durch die Nähe zu Schlafforst Andersen, also zu diesem Konzept irgendwie im Zusammenhang steht.
Gute Frage, das hat sich im Prinzip gegenseitig verstärkt. Also ich bin deswegen Hals-Nasen-Ohrenarzt geworden, weil mich die menschliche Stimme interessiert und weil ich tolle Lehrer hatte an der Uni, das waren einfach tolle Leute. Ich habe noch Kleinsasser kennengelernt in der Phonochirurgie. Und also das hat schon was angestoßen. Also die Stimme hat mich interessiert. Und dann rein persönlich, ja. Mhm. Und dann fand ich es einfach ganz hervorragend, dass man dieses interessante Gebiet eben auch medizinisch, sagen wir mal, gut pflegen, bearbeiten, diagnostizieren kann. So hat sich das ergeben. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann an der Schule hier gelandet bin. Ich hatte vorher schon auch in anderen Lehranstalten, auch logopädischen, unterrichtet. Und es hat sich so ergeben. Und das Konzept Schlafhaus-Andersen, das finde ich einfach hochinteressant und auch sehr schlüssig. Ich finde es großartig, dass es ja eine Therapieform ist, die sich eben nicht a priori aus einer Medizin entwickelt hat, sondern von Gesangspädagoginnen entwickelt wurde und die aber dann im Zusammenarbeit, Fröschels und so weiter, mit stimmärztlich tätigen Menschen ein Konzept entwickelt haben, das für die damalige Zeit sehr schlüssig war und sich bis heute ja gehalten hat. Mhm. Und das finde ich großartig. Und mir gefällt die Herangehensweise, die Sichtweise, auch diese drei Aspekte. Atem wird ja direkt in der Berufsbezeichnung mit erwähnt, Sprechen und Stimme und all dem, was damit konnotiert ist. Das finde ich, das hat sich weiterentwickelt und man sieht ja auch an den vielen Praxen, natürlich hier in der Umgebung von Bad Nenndorf und Hannover sind es besonders viele, im süddeutschen Raum sind es noch weniger. Aber man merkt ja schon, dass diese Therapieform sehr akzeptiert ist und auch in der Literatur zunehmend Erwähnung findet. Mhm. Die Zeiten, in denen, das weiß ich noch, vor 15 Jahren war ich mal auf einer Ärzte, auf einer HNO-Sitzung. Und da wurde gesagt, ja, es gibt ja noch die Schlafhaus da, das sind die immer so viel fühlen, ne? Und die immer so viel so über Körperempfindungen machen und da so vor sich hin schwingen. So, das habe ich mir angehört und fand das ganz interessant, habe dann auch später im Gespräch da noch ein bisschen was zurechtrücken können. Und das hat sich geändert. Ne? Also das wird nach meiner Wahrnehmung nicht mehr gesagt. Und ich glaube schon, dass die das Konzept Schlafhorst-Andersen gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der Akademisierung und all den Bemühungen, die es im wissenschaftlichen Bereich auch entwickelt. Du bist ja auch in dem Bereich sehr tätig. Also das sind großartige Entwicklungen und ich glaube, das ist eine gute Zukunft auch für die Therapieform.
Kannst du für dich irgendwie sagen, was der Unterschied zwischen Logopädie und Schlafhorst-Andersen ist?
Naja, also Logopädie, so aus meiner Erfahrung, ist schon der Bereich, der sich vornehmlich, also weniger mit der Stimme beschäftigt. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen, viel mit der Kindertherapie von Artikulationsstörung, Sprachentwicklungsstörung und all diesen Geschichten. Ich denke, das große Pfund, und ohne dass ich da jetzt, ich will überhaupt nicht Logopäden dazu nahe treten, keineswegs. Da gibt es ich kenne ganz großartige Logopädinnen und Logopäden, die auch ein großes Faible für die Stimme haben. Aber ich denke schon, der Schwerpunkt der Schlafhorstarbeit kommt schon aus meiner Wahrnehmung aus der Stimme und der Gestaltung der Stimme, der Entwicklung. Ich meine, die Form, der dreiteilige Atemrhythmus, auch die Möglichkeiten der somatischen Spannungslösung, ob nun beim Schwingen, Eutoniehölzer-Anwendung und so weiter, das sind Dinge, die nachweislich eine ganze Menge bringen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum andere Stimmtherapieschulen diese Form entwickelt haben. Die Konzepte gehen ja ineinander über. Man nimmt ja, guckt ja, was machen die anderen. Das finde ich auch ganz gut.
Ja. Genau, das hat man ja in Forschung rausgefunden, dass eigentlich die wenigsten Therapeutinnen und Therapeuten irgendwie ein Konzept verfolgen, sondern eher einen Methodenmix anwenden. Und das trifft sicherlich auf Schlafhorsterinnen genauso zu wie auf LogopädInnen.
Ich sehe das auch. Die Grenzen sind irgendwie, aus meiner Sicht, sollten sie auch sein. Da will ich jetzt aber nicht irgendwelchen Berufsverbänden da irgendwie die Parade fahren, da halte ich mich mal vornehm zurück. Aber ich weiß nur, dass die Gesamtherangehensweise und auch eben, wie gesagt, das wissenschaftlich empirisch Belastbare, dass das eine zunehmende Bedeutung bekommt, eben auch nicht nur, aber eben auch bei der Andersen-Konzept. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das weist in die Zukunft und deswegen denke ich auch, wird diese Form der Therapie auch weiter bestehen.
Zum Ende des Gesprächs frage ich eigentlich immer gerne nach so einem Best Case aus der Praxis. Da kannst du jetzt noch mal drüber nachdenken kurz.
Ja.
Und mich würde aber auch interessieren, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du gerne noch gesagt haben wolltest. Eine Frage wollte ich dir tatsächlich noch stellen, die mir neulich gekommen ist im Gespräch mit einer Kollegin. Hier an der Schule wird die sogenannte Hauchübung praktiziert, die so in den Bereich Stimmhygiene fällt. Und es wird dann immer gesagt, wenn ich langsam aushauche, also diese warme Luft, die aus der Lunge kommt, nutze, dass die zur Befeuchtung der Stimmlippe oder Stimmlippen beitragen kann. Und dann hat die Kollegin aber erwidert, ne, das machen wir ja aber, wenn wir sprechen oder wenn wir phonieren, machen wir das ja auch dauerhaft. Also ist das eine Übung, die ich weiterhin anwenden sollte?
Also auch hier gilt das Prinzip des Nihil Nocere. Man macht nichts falsch damit. Und das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Ich bin überfragt. Das kann ich auch nicht sagen. Also ich, natürlich ist die vorgewärmte, aus der Lunge kommende Luft genau das, was sie ist wohltemperiert im Sinne, also jetzt im physiologischen Sinne. Und sie ist, ist gesättigt, feuchtigkeitsgesättigt. Natürlich sind das, ist das dann ein, sagen wir mal, eine physikalische Grundbedingung, die natürlich für die Stimmlippen genau das Richtige ist, was wir eben auch durch diese ganzen mucilaginösen Maßnahmen, wie man das so schön nennt, also ich sag mal, nee, ich darf ja kein Product Placement machen, Gelo, Punkt, 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 was für die Stimme ist, solche Sachen, ne? Da gibt es die auf isländischen Moos und so weiter basieren, diese Geschichten. Also das sind ja alles Dinge, die im Zusammenhang mit der Stimmhygiene eine Rolle spielen. Die Luft muss befeuchtet sein. Ich habe mal ein Streitgespräch mit einer Apothekerin gehabt, die sagte, was nützt denn diese Salzinhalation, Salzwasserinhalation, ne? Die Warminhalation, diese ganz Oldschool-Methode, wirklich ohne Zusätze einfach nur salinische Dämpfe einzuatmen, warm. Das kann sich doch gar nicht physikalisch lösen. Ja, aber warum gibt es denn Salzgrotten? Warum gibt es denn eben diese Form der Inhalationstherapie? Warum wird die von den Menschen so gutiert? Wenn das nicht so wäre, dann würde es das gar nicht mehr geben. Und insofern gilt für mich einfach das Prinzip, was gut tut und was nicht schadet, das darf auch angewendet werden.
Das finde ich eine sehr gute Antwort.
Na, da bin ich ja froh, dass ich die gefunden habe.
Konntest du währenddessen noch nachdenken?
Das machst du mir gar nicht so leicht, bei solchen Fragen auch noch nachzudenken über andere Dinge. Nein, also du hast mich nach dem Best Case gefragt.
Genau, also mich interessieren immer so Erfolgsgeschichten irgendwie. Vielleicht auch, wenn du mal so einen schlechten Tag hattest, dass du vielleicht so an eine Person zurückdenkst, wo du sagst, da habe ich richtig gute Arbeit geleistet, auch wenn vielleicht dieser Tag jetzt gerade nicht so ein grandioser war.
Also ich kann eine Worst- und Best-Case-Erfahrung sozusagen zusammenführen, weil ich habe eine Patientin, die habe ich mal primär operiert mit einer Stimmstörung, die war organisch, eine Patientin, die sehr stimmbewusst ist, sehr achtsam mit sich umgeht, und die hatte eine Vorstufe einer Krebserkrankung, ein sogenanntes Karzinoma in situ. So, das habe ich rausoperiert und dann war die Hoffnung, dass es jetzt gut ist, dass es ihr damit wieder gut geht. Es wurde nachüberprüft und sie hat sich vorbildlich verhalten und das Ding ist nachgewachsen. Und das hat dazu geführt, dass mehrfache Nachoperationen erfolgen mussten und die Stimme bei der Patientin zunehmend geschwunden ist im Sinne einer wirklich schweren Schlussstörung, also eine stark verhauchte Stimme. Und diese Patientin habe ich durch über viele Jahre jetzt schon begleitet und geführt. Wir haben verschiedene therapeutische Konzepte, auch mit Einspritzung in die Stimmlippe und so weiter durchgeführt. Ich habe sie auch zu Kolleginnen und Kollegen geschickt, von denen ich dachte und denke und auch sicher bin, dass die eine gute Arbeit machen. Letztendlich ist es bei der nicht gut geworden, was die Stimme angeht, aber sie ist so zufrieden und fühlt sich so gut betreut und ist so froh, dass es zu keiner Entartung jetzt im bösartigen Sinne gekommen ist durch diese ständigen Verlaufskontrollen, dass sie mit ihrer Stimme doch zufrieden ist und eine Form entwickelt hat, mit ihrer Stimme im Alltäglichen, übrigens auch also ihr Beruf, den sie noch ausübt oder ihre Tätigkeit, hat auch was mit Kommunikation zu tun. Mhm. Sie hat eine Form gefunden, das in ihr alltägliches, privates und so ein bisschen eben auch noch berufliches Leben zu integrieren. Und das finde ich hervorragend, dass das auch gelingen kann. Ne? Das ist also keine Erfolgsstory im strengen Sinne, aber über die Jahre hat sich über diese Form der Patientenführung, der Begleitung, und das hat sie mehrfach auch zurückgespiegelt, hat sich da eine sehr gute Form des Niveauhaltens, wenn auch auf einem schlechten Niveau, aber doch auf einem stabilen Niveau, hat sich da ermöglichen lassen. Mhm. Und das ist beides, also schlechte Erfahrung mit gepaart mit guter Erfahrung. Mhm. Und so etwas macht auch Motivation in der Medizin, wenn nicht alles gut geht, was eben leider auch so ist, trotzdem in der Form auch gewissenhaft weiterzuarbeiten.
Ja. Ich finde, es schließt eigentlich ganz schön den Kreis, weil das jetzt ja wieder auf die Eigenwahrnehmung geht.
Stimmt,
weil du ja sagst, sie hat einen Weg gefunden und kommt damit gut im Alltag zurecht. Und das ist ja genau dieses Partizipation, Aktivitäten im Alltag. Und wenn die gegeben sind, dann habe ich eigentlich einen guten Job gemacht und dann ist das Therapieziel erreicht.
Sehe ich genauso. Mhm. Kann ich dir zustimmen.
Ja. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Julia, ich danke dir.
Wenn wir hier über Schlafhorst und Andersen sprechen, mag sich der eine oder die andere fragen, was ist das und wo kann ich das lernen? Und um den ersten Teil zu beantworten, Schlafhorst Andersen ist ein Konzept, was in der Stimm-, Sprech-, in der Sprach-, in der Atem-, in der Hör- und in der Schlucktherapie Anwendung findet. Und im Sommer startet wieder ein neues Semester für die Ausbildung und damit eine neue Chance, Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin zu werden. Die Aufnahmeprüfungen laufen schon. Also wenn du Interesse hast, schau gerne auf unsere Homepage stimmprofis.de. Und wenn dir die dreijährige Ausbildung ein bisschen zu lange dauert, du aber trotzdem Interesse an der Stimmarbeit nach dem Konzept Schlafhorst Andersen hast, ist vielleicht die stimmtherapeutische Weiterbildung etwas, die unser Institut anbietet. Oder als dritte Alternative, höre gerne in die Folge mit Julia Tubekes rein. Tschüss!